Hinweis: Diese Podcast-Folge wurde vollständig mit künstlicher Intelligenz erstellt. Sowohl der Text als auch die Stimme sind automatisch generiert. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen beim Sozinianismus-Podcast. In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit dem Sozinianismus, einer theologisch-philosophischen Denkrichtung, die seit dem 16. Jahrhundert grundlegende Glaubenslehren hinterfragt. Es geht um die Einheit Gottes, die Trinitätslehre, die Sühneopferlehre, die Erbsündenlehre und die Frage nach der Präexistenz Jesu. Begleiten Sie uns auf dieser Reise in die Geschichte des freien religiösen Denkens. Stell dir eine Welt vor, in der die vertrauten Formulierungen des Glaubens, Vater, Sohn und Heiliger Geist, nicht mehr als unantastbare Selbstverständlichkeiten gelten, sondern als Sätze, die der Prüfung von Text, Vernunft und Gewissen unterzogen werden müssen. Genau darin lag die Herausforderung, die die sozinianische Bewegung an die christliche Dogmatik stellte, nicht eine bloße Reformulierung, sondern eine grundsätzliche Neubewertung dessen, was die Bibel über Jesu Person sagt. Ihre Fragen waren simpel und schonungslos. War Jesus ein vorzeitliches göttliches Wesen, das als Mensch erschien? Oder war er ein Mensch, von Gott in besonderer Weise gesandt und bestätigt? Welche Rolle spielt Vernunft bei der Auslegung heiliger Schriften? Und wie ist Gottes Gerechtigkeit mit seiner Barmherzigkeit zu vereinen? Diese Fragen führten zu einer Christologie, die Jesus als einzigartigen, aber vollkommen menschlichen Gesandten Gottes deutete, eine Sicht, die in den sogenannten Sozinianismus mündete. Der politische und intellektuelle Boden, auf dem diese Sicht Gestalt annahm, entstand in der Aufbruchszeit der Reformation und der Renaissance. Humanistische Bibelwissenschaft ermutigte dazu, Texte kritisch zu lesen, die Ursprünge von Übersetzungen zu prüfen und traditionelle Lehrsätze an den Wortlaut und den historischen Kontext der Schrift zu messen. Gleichzeitig bot die Vielfalt religiöser Bewegungen im Europa des 16. und 17. Jahrhunderts Nährboden für Experimente im theologischen Denken. In manchen Regionen, besonders im Vielvölkerstaat der Adelsrepublik Polen-Litauen, entstand eine relative Toleranz gegenüber Dissidentengruppen, die es den sogenannten polnischen Brüdern erlaubte, Gemeinden zu bilden, Schulen zu gründen und theologische Schriften zu drucken. Diese Gemeinschaften sammelten Vertreter, die von vielen als Arianer oder Antitrinitarier bezeichnet wurden, doch sie entwickelten eine eigenständige systematische Theologie, die heute als Sozinianismus bekannt ist. Zentrale Persönlichkeiten prägten die Bewegung. Lelio Sozini und sein Neffe Fausto Sozini stehen im Mittelpunkt der intellektuellen Entwicklung. Lelio 1525-1562 brachte früh humanistische Impulse und kritische Fragen zur Auslegung der Schrift ein. Fausto 1539-1604 brachte diese Impulse konsequent weiter und formte aus ihnen eine zusammenhängende Argumentation gegen die gängigen Trinitäts- und Sühnelehren. Beide griffen auf jüdische und christliche Quellen zurück, verglichen Texte, prüften Sprachgebrauch und suchten nach dem Sinn, den die Autoren selbst intendiert hätten. Diese philologisch-exegetische Methode unterschied sie von manchen scholastisch geprägten Verteidigern der Dreieinigkeit, die oft abstrakte Begriffe vor das tatsächliche Schriftwort stellten. Institutionell fanden die sozinianischen Ideen in Polen besondere Resonanz. Dort entstand eine lebendige Gemeinschaft mit Schulen, Druckereien und theologischen Debatten. Der Rakauer Katechismus bündelte viele Grundsätze dieser Bewegung und diente als Lehrdokument, das sowohl Fragen der Gemeindelehre als auch grundlegende dogmatische Positionen formulierte. Die Rakauer Gemeinde war intellektuell engagiert. Sie veröffentlichte Schriften, führte intensive Briefwechsel mit Protestanten im deutschsprachigen Raum und suchte innerhalb der Grenzen des damals Möglichen eine Gesellschaftsform, die religiöse Überzeugungen mit öffentlicher Toleranz verband. Die sozinianische Bewegung war jedoch nicht isoliert von Widerstand. In anderen Teilen Europas reagierten Kirchen und staatliche Stellen mit Ablehnung und Verfolgung. Das Schicksal des Michael Servetus, der 1553 in Genf wegen seiner antitrinitarischen Auffassungen verbrannt wurde, wirkte als warnendes Beispiel. Die Auseinandersetzung um die Natur Christi konnte lebensgefährlich werden. Dennoch führten Verfolgung und intellektueller Druck nicht zum Verstummen. Sie verschoben oft die Form der Debatte in Schriften, Briefe und Diskurse, in denen die Sozinianer ihre Positionen immer feiner ausarbeiteten. Wesentlich für das Verständnis der Entstehung der sozinianischen Christologie ist die Kombination aus drei Faktoren: der humanistischen Exegese, der Betonung der Vernunft als Hilfsmittel der Theologie und einer konkreten Gemeindepraxis, die Dissidenten Schutz und Raum zur Diskussion bot. Die Socinianer nutzten philologische Mittel, um zu zeigen, dass manche traditionelle Beweisstellen für die Dreieinigkeit und die Präexistenz Christi sprachlich ambivalent oder kontextuell anders zu verstehen seien, als es die Lehrtradition behauptete. Zugleich sahen sie Vernunft nicht als Feind der Schrift, sondern als notwendiges Instrument zur Unterscheidung zwischen offensichtlichen Aussagen und späteren theologischen Zusätzen. Die theologische Ausbildung in den Rakauer Einrichtungen legte Wert auf freie Diskussion und auf die Prüfung textlicher Belege. Studenten lasen Paulusbriefe, Evangelien und alttestamentliche Texte nicht durch die Brille mittelalterlicher Scholastik, sondern versuchten, Sinn und Absicht der jeweiligen Autoren zu rekonstruieren. In diesem Prozess traten typische socinianische Grundentscheidungen hervor, Skepsis gegenüber der metaphysischen Sprache, wenn sie nicht eindeutig aus dem Text hervorging, Ablehnung von dogmatischen Formulierungen, die Menschen als göttliche Substanzen beschrieben, und die Suche nach einer moralisch kohärenten Vorstellung Gottes, die Barmherzigkeit und Gerechtigkeit vereinen sollte. Parallel dazu formierten sich auch Gegenargumente. Orthodoxe Theologen warfen den Socinianern vor, Schriftstellen zu vernachlässigen oder isoliert zu lesen. Sie warnten vor den politischen Folgen einer destabilisierten Trinitätslehre. Die Socinianer antworteten mit sorgfältiger Exegese und mit dem Hinweis, dass theologisches Denken nicht gegen das klare Licht der Vernunft verstoßen dürfe. Ihre Methode war defensiv und offensiv zugleich, defensive Präzisierung des Schriftbeweises, offensive Kritik an inneren Widersprüchen tradierter Lehren, etwa an solchen Vorstellungen von Sühne, die Gott gleichzeitig als rachsüchtig und barmherzig darstellten. Die institutionellen Gegensätze eskalierten im Laufe des 17. Jahrhunderts. Druckerschriften, Predigten und öffentliche Debatten machten die Unterschiede sichtbar. In manchen Regionen schränkte die Obrigkeit socinianische Aktivitäten ein, in anderen konnten sich Unitarier und socinianische Gemeinden noch eine Zeit lang behaupten. Schließlich verschoben politische Ereignisse das Gleichgewicht, Schulen wurden geschlossen, Gemeinschaften zerstreut und wichtige Druckerpressen zum Schweigen gebracht. Doch die intellektuellen Impulse blieben bestehen, Briefe, abgeschiedene Schriften und übersetzte Katechismen zirkulierten weiter und beeinflussten spätere unitarische Strömungen in Westeuropa. Das Zusammenspiel aus intellektueller Kritik, schriftlicher Produktion und Gemeindepraxis bildete also den Nährboden für eine Christologie, die Jesus nicht als rätselhaft präexistenten Gott, sondern als von Gott bestätigten Menschen verstand. Aus der Reaktion auf traditionelle Lehrsätze erwuchs eine Neubestimmung der zentralen Fragen. Wer ist Jesus in Bezug auf Gott? Wie wirken Worte, Taten und Auferweckung zusammen, um sein Messiasam zu erklären? Welche Rolle spielt Vernunft bei der Erschließung des biblischen Sinnes? Diese Fragen führten zu präzisen Schriften, polemischen Antworten und einer Methodik, die sich in den kommenden Jahren noch schärfen sollte und die wir anhand der zentralen Quellen näher betrachten werden. Fausto Socini und seine Zeitgenossen formulierten eine Christologie, die weniger metaphysisch wirkte als vernunftgeleitet und textnah. Zentral war die Behauptung, Jesus war kein gleichrangiges, ewig vorhandenes göttliches Wesen neben dem Vater, sondern ein Mensch, den Gott in besonderer Weise erwählt, ausgestattet und bestätigt hat. Diese Position gründeten die Socinianer auf zwei miteinander verbundenen Säulen. Erstens einer philologisch-exegetischen Lesart der Schrift, zweitens philosophisch-theologischen Argumenten über Gottes Wesen und Vernunft. Fausto selbst systematisierte viele dieser Gedanken, Texte wie De Jesu Christus Servatore über Jesus Christus, den Retter, legen die Argumentationslinien offen und greifen sowohl biblische als auch rationale Argumente auf. Argument gegen die Präexistenz und die ontologische Gottheit Jesu, die Socinianer sammelten Bibelstellen, die die Menschlichkeit und die Unterordnung Jesu betonen und lasen theologisches Vokabular streng nach Wortlaut und Kontext. Wichtige Verse, die sie heranzogen, sind unter Johannes Evangelium Kapitel 1, Verse 1 bis 14, Johannes Evangelium Kapitel 8, Vers 42, Johannes Evangelium Kapitel 17, Vers 3, Markus Evangelium Kapitel 10, Vers 18, Johannes Evangelium Kapitel 14, Vers 28, Philipperbrief Kapitel 2, Verse 6 bis 8, Kolosserbrief Kapitel 1, Vers 15, 1. Timotheusbrief Kapitel 2, Vers 5, Hebräerbrief Kapitel 2, Verse 14, IF 18, Johannes Evangelium Kapitel 1, Verse 1 bis 14, der orthodoxe Gebrauch hebt, das Wort war Gott hervor. Socinianer wiesen darauf hin, dass Vers 14 die Inkarnation betont und das Wort wurde Fleisch. Sie interpretierten Wort Logos eher als Gottes Rat oder Weisung, die in Christus Gestalt annahm, statt als eine selbstständige göttliche Person. Sie prüften griechische und lateinische Nuancen und argumentierten, dass der Prolog nicht notwendigerweise eine ontologische Präexistenz des Sohnes beweise. Johannes Evangelium Kapitel 8 Vers 42: Ich bin vom Gott gekommen und gekommen bin ich. Jesus spricht davon, vom Vater gesandt worden zu sein. So deuteten die Socinianer diese Aussage als Ausdruck der Sendung, nicht der Wesensgleichheit. Johannes Evangelium Kapitel 17 Vers 3: Das ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, erkennen. Hier betonten sie das Primat des Vaters als allein wahren Gott und sahen eine klare monotheistische Zuspitzung, die gegen eine multipersonale Gottheit sprach. Markus Evangelium Kapitel 10 Vers 18: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut außer dem einen Gott. Johannes Evangelium Kapitel 14 Vers 28: Der Vater ist größer als ich. Diese Verse signalisieren für Socinianer Jesu eigenes Bekenntnis zur Vorrangstellung des Vaters. Philipperbrief Kapitel 2 Verse 6 bis 8: Die socinianische Lesart sieht in göttlicher Gestalt vorhanden nicht zwingend eine metaphysische Vorexistenz. Vielmehr lesen sie die Passage als poetische Beschreibung des Erniedrigungsthemas. Christus nahm die Gestalt eines Dieners an und wurde Mensch. Die Betonung liege auf dem Erniedrigen und dem Gehorsam, nicht auf einer ewigen göttlichen Existenz vor Fleischwerdung. Kolosserbrief Kapitel 1 Vers 15: Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Erstgeborener wurde nicht als Beweis ewiger Erzeugung, sondern als Hinweis auf Vorrang und Erwählung verstanden. 1. Timotheusbrief Kapitel 2 Vers 5: Ein Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus. Diesen klaren Ausdruck menschlicher Vermittlung zogen Socinianer als schlagenden Beweis gegen eine göttliche Wesensgleichheit heran. Hebräerbrief Kapitel 2 Verse 14 bis 18 betont die Teilhabe Jesu an menschlicher Natur und sein Erleben des Todes, was für Socinianer die Unmöglichkeit einer vollen Gottheit mit Leid und Tod veranschaulichte. Die socinianische Argumentation verband diese exegetischen Punkte mit rationalen Prämissen: Gott ist ein vollkommenes Wesen, das nicht durch äußere Umstände verändert oder vollendet werden muss. Gott braucht keine Genugtuung von außen, Gott bleibt souverän in seiner Vergebung. Wenn man annimmt, Gott verlange eine Zahlung zur Sühne, so verletze das Gottes Unabhängigkeit und Allmacht. Dieser rationale Einspruch führte direkt zur Ablehnung klassischer Sühnetheorien. Zur Sühnefrage entwickelten die Socinianer eine Alternative zur Satisfaktions- oder stellvertretenden Straftheorie. In De Jesu Christo Servatore argumentierte Fausto, dass die traditionelle Vorstellung, Gott fordere Genugtuung wie ein gekränkter Herrscher, moralisch und logisch problematisch sei. Sie setze voraus, Gott könne gezwungen werden, seine Gerechtigkeit durch das Leiden eines Stellvertreters auszugleichen. Dies widerspreche der göttlichen Souveränität und Güte. Stattdessen deuteten Socinianer Jesu Tod als eine demonstrative und lehrhafte Handlung mit mehreren Funktionen: als öffentliches Zeugnis gegen die Sünde, als abschreckendes Beispiel, als Mittel zur Wiederherstellung moralischer Ordnung durch Einsicht und Bekehrung und als Beweis für die Liebe und Treue Gottes gegenüber seinen Verheißungen. Bibeltexte, die diese Sicht stützten, wurden besonders hervorgehoben: Römerbrief Kapitel 3 Verse 25 bis 26, 1. Petrusbrief Kapitel 2 Verse 21 bis 24, Johannes Evangelium Kapitel 3 Vers 16, Lukas Evangelium Kapitel 23 Vers 34, 2. Korintherbrief Kapitel 5 Vers 21 und viele Stellen, die Vergebung und Umkehr betonen. Römerbrief Kapitel 3 Verse 25 bis 26 spricht von Christus als Versöhnungsopfer, Socinianer übersetzten und lasen hier die Wirkung eher gerichtlich darlegend. Gottes Gerechtigkeit wird offenbart, indem er die Gerechtigkeit seiner Verheißungen an Christus zeigt, nicht indem eine Zahlung geleistet wird. 1. Petrusbrief Kapitel 2 Verse 21 bis 24: Christus hat uns ein Beispiel hinterlassen, er trug unsere Sünden im Leib auf dem Holz. Socinianer lasen Tragen als stellvertretende Erfahrung und moralisches Vorbild, nicht als rechtliche Schuldbegleichung. Johannes Evangelium Kapitel 3 Vers 16: Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, betonte für sie die Motivation Gottes: Liebe, nicht rachsuchtige Satisfaktion. Lukas Evangelium Kapitel 23 Vers 34: Vater, vergib ihnen, wurde als Beleg dafür gelesen, dass das Ziel von Jesu Tod Vergebung und Umkehr ist, nicht das Stillen göttlichen Zorns durch ein blutiges Opfer. 2. Korintherbrief Kapitel 5 Vers 21: Gott machte den, der keine Sünde kannte, zur Sünde um unseretwillen, Socinianer erklärten die Sprache als rechtliche oder rhetorische Metapher, die die Austauschbarkeit moralischer Verantwortung zeigen will, nicht eine metaphysische Übertragung von Schuld, die göttliche Vergeltung erfordert. Die socinianische Methodik bestand also darin, die Sprache der Bibel philologisch und kontextual zu entschlüsseln, metaphorische Rede als solche zu erkennen und rationale Prinzipien über Gottes Wesen einzubringen. So argumentierten sie: Wenn Gott gerecht ist, kann er seine Gerechtigkeit auch ohne Blutzahlung walten lassen, zum Beispiel indem er Buße und Umkehr annimmt und den Dienst Christi als ausreichenden Grund der göttlichen Vergebung ansieht. Diese Positionen waren theologisch provozierend und lösten heftige Reaktionen aus. Orthodoxe Theologen betrachteten die Socinianer als gefährliche Abweichler vom Konsens der Kirche. Man warf ihnen vor, die Autorität der Kirche und die Tradition zu untergraben, die doch die frühe Kirche und kirchliche Bekenntnisse getragen habe. In manchen Regionen brachte das politische Druck und rechtliche Repression, Exkommunikation, Verlust von Ämtern, Zensur und in Extremfällen Verfolgung. Die Erinnerung an das Schicksal des Michael Servetus wirkte als Schemen über diesen Streit und steigerte die Dramatik der Kontroverse. Doch die Socinianer fanden Verbündete und Sympathisanten, zum Teil unter Humanisten, zu Teilen auch bei anderen Reformern, die eine stärkere Gewichtung von Gewissensfreiheit und vernunftgeleiteter Theologie befürworteten. In England etwa verbreiteten sich socinianische Ideen über Übersetzungen und Briefe. Personen wie John Biddle übernahmen ähnliche Positionen. Der Rakauer Katechismus diente als kompaktes Lehrinstrument, das in viele Hände gelangte und socinianische Positionen systematisch darlegte. Diese Publikationen zwangen Gegner, sich genauer mit den Argumenten auseinanderzusetzen und nicht nur polemisch zu verurteilen. Akademisch führten die Debatten zu umfangreichen schriftlichen Kontroversen. Gegner verfassten Gegenschriften, die Socinianer antworteten mit enger Exegese und rationaler Verteidigung. Dabei offenbarten sich methodische Differenzen. Während orthodoxe Theologen oft auf kirchliche Tradition, Konzilien und symbolische Formeln verwiesen, verlangten Socinianer, dass jede Lehre an der Schrift und an der Vernunft gemessen werde. Diese Gegnerschaft mündete in lokale Maßnahmen, Druckverbote, Verbannungen, konfessionelle Ausschlüsse, aber zugleich in einer Modernisierung theologischer Diskussion. Die Rolle der kritischen Philologie wuchs und die Idee, dass Gewissen und Vernunft in theologischen Fragen Autorität beanspruchen dürften, verbreitete sich weiter. Die politische Dimension darf nicht unterschätzt werden. In Staaten mit konfessioneller Homogenität reagierten Herrscher oft hart, weil religiöse Abweichung politische Instabilität befördern konnte. In Polen-Litauen hingegen, wo religiöse Vielfalt politisch toleriert wurde, konnten socinianische Gemeinden länger bestehen und ihre Schriften verbreiten. Trotzdem blieb das Socinianertum ein Randphänomen, scharf beobachtet und häufig in die Defensive gedrängt. Intellektuell aber hinterließen die Kontroversen Spuren. Die Betonung von Exegese und Vernunft beeinflusste spätere Aufklärungsdenker und führte zu einer Distanzierung gegenüber metaphysischen Dogmen, die nicht klar biblisch begründet werden konnten. Die Diskussionen um die Natur Christi, die Präexistenz und die Sühne prägten nicht nur konfessionelle Streite, sondern auch das Denken über Gottes Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und die Bedeutung von Schriftautorität. Diese Verlagerung hin zu kritischeren Zugängen und zur Forderung, dass Glaubenslehren sowohl Schrift als auch Vernunft genügend Rechnung tragen müssen, blieb ein nachhaltiges Erbe, auch wenn die spezifisch socinianische Kirchenform vielerorts zerschlagen wurde. Die socinianische Bewegung hinterließ kein geschlossenes, dauerhaftes Kirchenwesen, das sich ununterbrochen bis in die Gegenwart erhielt, aber ihre Ideen wirkten nach auf mehreren Ebenen, theologisch, exegetisch, politisch und kulturell. Theologisch setzte sie Impulse zur Neubewertung zentraler christlicher Begriffe, zur Christologie, zur Lehre von der Sühne, zur Frage nach Erbsünde und zur Rolle der Vernunft in der Theologie. Diese Impulse wirkten in die Entstehung moderner, liberaler Strömungen hinein und prägten, mit verschiedenen Zwischenstationen, das Selbstverständnis von Unitariern in England und Nordamerika. Eines der nachhaltigsten Vermächtnisse ist die Verschiebung der christlichen Debatten hin zu einer stärker textkritischen und vernunftgeleiteten Exegese. Die Socinianer bestanden darauf, biblische Aussagen philologisch und kontextuell zu prüfen. Wortbedeutungen, Parallelen in den Evangelien, literarische Gattungen und historische Kontexte sollten berücksichtigt werden. Diese methodische Haltung trug zur Entstehung einer historisch-kritischen Herangehensweise bei, die im 18. und 19. Jahrhundert weiterentwickelt wurde. Zwar waren die Socinianer keine modernen Bibelwissenschaftler im heutigen Sinn, doch ihre Betonung, dass theologische Dogmen dem klaren Sinn der Schrift und der Vernunft zu entsprechen hätten, öffnete den Weg für spätere, umfassendere kritische Studien. Politisch und gesellschaftlich übten socinianische Prinzipien einen indirekten Einfluss auf Diskussionen über Gewissensfreiheit und Religionspluralismus aus. In einem Zeitalter, in dem religiöse Konformität oft mit politischer Loyalität gleichgesetzt wurde, argumentierten Socinianer für Toleranz gegenüber innerchristlicher Vielfalt. Die Praxis der polnischen Gemeinden, Schulbetrieb, Druckwesen, theologische Debatten in relativer Schutzräume zeigte, dass religiöse Minderheiten eine rationale Lehre entwickeln und verbreiten konnten, ohne zwangsläufig staatsgefährdend zu sein. Die Vertreibung der polnischen Brüder 1658 durch das polnische Parlament und die darauf folgende Diaspora nach Transsilvanien, in die Niederlande und nach Preußen demonstrierten zugleich die politische Verwundbarkeit solcher Bewegungen. Doch die Emigration führte auch zur Verbreitung ihrer Schriften in Westeuropa, wo sie von Humanisten, Dissidenten und späteren Unitariern rezipiert wurden. Im konfessionellen Raum hinterließ der Rakauer Katechismus ein prägnantes Dokument. Er fasste socinianische Positionen systematisch zusammen und war damit für Leser und Gegner gleichermaßen ein klarer Bezugstext. Die Katechismen, die Schriften von Fausto Socini und die theologischen Abhandlungen seiner Nachfolger, darunter in den Niederlanden wirksame Autoren wie Andrzej Wiscowaty, erhielten eine zweite Publikationskarriere in Druckzentren wie Amsterdam. Dort wurden socinianische Werke kritisch diskutiert, übersetzt und in Briefwechseln aufgenommen, die Denkern in England und anderswo zugänglich wurden. In England entwickelten sich aus solchen Impulsen unitarische Strömungen. John Biddle etwa, oft als Vater des englischen Unitarismus bezeichnet, verteidigte bereits Mitte des 17. Jahrhunderts antitrinitarische Positionen und machte sich die socinianische Betonung von Schrift und Vernunft zu eigen. Im 18. und frühen 19. Jahrhundert formten Denkern wie Joseph Priestley und Theophilus Lenzi unter mehreren eine theologische Praxis, die die socinianischen Grundzüge weitertrug, die Betonung der Einzigkeit Gottes, die Abkehr von metaphysischer Dreifaltigkeitsspezifikation und eine ethisch orientierte Christologie, die moralische Autorität Jesu in den Vordergrund stellte. In den Vereinigten Staaten prägten ähnliche Ideen das theologische Profil frühliberaler Gemeinden. Auf der Ebene der Sühnetheorie wirkte die socinianische Ablehnung der Satisfaktionslehre und die Konstruktion einer ethisch-pädagogischen oder exemplarischen Auffassung des Kreuzes nach. Diese Betonung, dass der Tod Jesu vor allem als moralisches Beispiel, als Demonstration göttlicher Liebe und als Mittel zur Bekehrung zu verstehen sei, fand später Widerhall in der Moralinfluenz, Theorie der Aufklärung und in Strömungen liberaler Theologie des 19. Jahrhunderts, die metaphysische Deutungen der Sühne zugunsten ethischer und pastoraler Erklärungen zurückwiesen. Die geistige Nachwirkung umfasst auch eine kulturgeschichtliche Dimension. Socinianische Schriften erweiterten das intellektuelle Arsenal jener, die eine vernunftgemäße Religion forderten. Die Kritik an tradierten Autoritäten und die Forderung nach Prüfung dogmatischer Aussagen im Licht von Schrift und Vernunft passte in den Geist der Aufklärung. Zwar standen Socinianer theologisch oft näher an reformatorischen Kontexten als an radikaler Aufklärung, doch ihr methodischer Habitus, die Kombination von Textkritik, sorgfältiger Argumentation und dem Appell an das Gewissen, machte ihre Schriften für Aufklärer nutzbar. Das historische Urteil über den Socinianismus ist ambivalent. Als konfessionelle Formation ging er weitgehend unter durch politische Repressionen, durch Assimilation in andere unitarische Strömungen und durch die institutionelle Schwächung nach dem 17. Jahrhundert. Als intellektuelle Bewegung aber beeinflusste er die Denkweisen, die in Europa und Nordamerika den Übergang von dogmatischen Sicherheiten zu kritischeren, individualistischeren religiösen Haltungen begünstigten. Elemente socinianischer Christologie, die Betonung der Menschlichkeit Jesu, die Ablehnung metaphysischer Präexistenz und die ethisch-pädagogische Deutung des Kreuzes tauchen deshalb in unterschiedlichen Gewändern in späteren theologischen Debatten wieder auf, schließlich bleibt als historisches Lehrstück. Der Sozinianismus zeigt, wie eng exegetische Methodik, philosophische Vorannahmen und politische Rahmenbedingungen miteinander verwoben sind. Seine Bedeutung liegt nicht allein in der Anzahl der Anhänger oder in permanenten Kirchenstrukturen, sondern in der Art, wie er Denkformen veränderte, die kritische Prüfung der Schrift, die Legitimation der Vernunft in Glaubensfragen und die Forderung nach religiöser Toleranz. Diese Impulse trugen zur Pluralisierung des christlichen Spektrums bei und formten langfristig Diskussionslinien, die bis in moderne Debatten über Christus, Atonement und Gewissensfreiheit hineinwirken. Das war der Sozinianismus-Podcast für heute. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie uns auf Ihrer Lieblings-Podcast-Plattform und besuchen Sie uns auf sozinianismus.de für weitere Informationen. Bis zur nächsten Folge, bleiben Sie kritisch.